Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 53. Folge von Krebs, was nun? Bei mir ist wieder André zu Gast.
Moin.
Moin André, wie geht's dir?
Gut, die Sonne scheint. Mai.
Ja, es wird grenzwertig auf dem Dachboden, ne?
Ja, also, so langsam müssen wir uns irgendwas überlegen.
Kurze Hose, T-Shirt ja, und trotzdem warm, ne?
Oder ein Eis, ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen.
Ja, also obwohl der sehr gut gedämmt ist, aber die beiden Fenster, die scheinen genau auf uns. Also wir werden den Sommer jetzt Spaß haben.
Ja, und trotzdem, ich freue mich auch wieder hier mit dir zu sitzen. Du hast ja viel zu berichten. Wir wollen ja heute ein bisschen über die YesCon sprechen. Ich wollte vorher, aber noch, bevor wir da einsteigen, nochmal ein Lob an dich aussprechen, aber auch an Mareike. Mhm. Die letzte Folge, Kinderlos.
Ja.
Als ihr über die Kinderwünsche oder generell über das ganze Thema Kinderlosigkeit gesprochen habt, das ging mir sehr nah, habe auch im Freundeskreis tatsächlich Feedback dazu bekommen und ich glaube, dass ihr da ein Thema gefunden habt, was ihr echt vielseitig beleuchtet habt, wo selten drüber gesprochen wird. Und ich hatte auch meine eigenen Gedanken kreisen während der Folge. Und ja, das war wirklich was ganz Besonderes.
Ja, kam sehr viel Rückmeldung. Mhm. Also wir schnacken ja fast täglich, aber von dir, aber auch von anderen kam sofort, also dieser Mut, darüber zu sprechen. Ich glaube, der war Mareike und mir gar nicht so bewusst. Also darüber gesprochen haben wir oft, aber ich denke, weil wir es in einer Podcast-Folge öffentlich gemacht haben, das ist so der Unterschied. Ich habe auch ein paar Rückmeldungen bekommen von meinen BRCA-Kolleginnen und Kollegen, dass ich nochmal einwerfen sollte, dass wenn man eine BRCA-Mutation hat und bei Kinderwunsch es möglich ist, über eine Ethikkommission praktisch dann die BRCA-Mutation tatsächlich auszumerzen, praktisch aus dem Stammbaum dann aufzuhören, also alle, die gesunden.
Ja, so Selektion
quasi. Genau.
Natürlich immer so ein schwieriges Thema, denke ich mal.
Das ist es. Aber die Möglichkeit gibt es, und das sollte ich nochmal öffentlich sagen. Es gibt da wohl auch Problematiken für die, ich sag mal, noch nicht erkrankt sind, sondern diese BRCA-Mutation nachgewiesen ist, dass die das so nicht dürfen. Mhm. Ich glaube, das ist dann erst, wenn du den, ich sag mal, erkrankt bist irgendwie. Also da sind wohl Problematiken, die noch offen sind, die geregelt werden müssen. Also das ist gerade alles sehr akut, weil die BRCA-Mutation natürlich, wenn sie nachgewiesen, jetzt wird sie auch öfters nachgewiesen, beziehungsweise jetzt kriegt das alles irgendwie so ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Mhm. Und ich habe doch schon mal auch damals schon gesagt, mir wäre es eigentlich egal, weil ich glaube, dass die medizinische Forschung sehr weit ist und auch ein natürlich gezeugtes Kind könnte von natürlich neuen Forschungen profitieren.
Ja.
Ich hätte dann eher lieber mehr Zeit mit dem Kind, als sich dann ewig eine Ethikkommission da sich mit beschäftigt. Aber man muss auch sagen, gibt es die andere Seite wieder, man könnte natürlich viel von Last von einem nehmen, wenn man es dann nicht hätte, das ist auch einfach ganz klar. Ja, wie ich glaube auch bei dem, als ich die Podcast-Folge, ich höre die ja nicht nochmal, also beim Schneiden, aber nicht nochmal selber. Aber als ich Feedback bekommen habe, dachte ich auch noch, da gibt es bestimmt noch tausend andere Meinungen zu. Ne? Also absolut. Ich glaube, wenn ich die morgen nochmal aufnehmen würde, würde ich sagen, ja, vielleicht, aber doch. Ne?
Ja, aber also jeder muss da seinen eigenen Weg finden.
Genau.
Und gerade das Thema, diese pränatale Diagnostik, das weiß ich auch bei uns jetzt noch, als meine Frau schwanger war, das ist auch schon ein Riesenthema. Mhm. Was will man wissen und wie geht man dann mit dem Wissen um? Und ein ähnliches Thema ist es dann natürlich mit der Diagnostik, was das BRCA-Gen angeht.
Ja.
Und ja, da muss wahrscheinlich einfach jeder wissen, wie er also seinen eigenen Weg finden, aber wir wollen ja zumindest irgendwie über die Möglichkeiten.
Ja, genau. Also jeder muss sich die Informationen holen dürfen. Richtig. Wie er entscheidet, ist jedem selbst überlassen. Genau. So, das ist, glaube ich, hast du recht, André, das ist ein guter Satz. Ich will da nämlich gar keine Meinung vorschieben oder irgendwie einleiten,
ja.
Sondern das muss jeder selbst entscheiden. Aber die Möglichkeit gibt es. Das, ja. Genau, das, da bringst du auf den Punkt. Das ist gut, dass wir das nochmal sagen.
Ihr habt letztes Mal das Wort eigene Wahrheit öfters mal irgendwie verwendet. Und das kam auch super heraus, weil ihr euch echt gut ergänzt habt. Also es war ja, man könnte jetzt einfach denken, da sprechen jetzt zwei Leute, die kein Kind mehr bekommen können oder vielleicht doch noch. Also es war ja bei euch dann auch durchaus unterschiedlich. Auch die Ansichten und man denkt so für sich seine Position dann immer noch mal durch. Und ich habe gesehen, wie die eigene Erfahrung, die eigene Lebenserfahrung, alles, was mit einem selber passiert ist, einen dann doch prägt. Also deine Geschichte im Grunde genommen, dass du ohne deinen Vater groß geworden bist, was dich zu einer ganz anderen Entscheidung hat oder jetzt vielleicht kommen lassen als Mareike, die da über ihre Freundin oder über andere Lebensentscheidungen letztendlich irgendwie auch einen klaren Weg gefunden hat, damit umzugehen, zu sagen, ich bin froh, dass wir das Kind nicht bekommen haben, weil es vielleicht irgendwie dann alleine hätte aufwachsen müssen oder vielleicht schwierige Entscheidungen hätten getroffen werden müssen.
Fand ich auch mega spannend. Auch wie, ich sag mal, man hat ja vielleicht einen Grundcharakter, aber wie so verschiedene Dinge, die im Leben passieren,
einen prägen
können. Ne?
Genau. Und bei mir ist es ja letztendlich so gewesen, mit Kind, dass meine Tochter ein Jahr alt war, also auch noch sehr jung, als ich die Diagnose bekommen habe und trotzdem meine Tochter als die größte Bereicherung des Lebens dann sehen würde. Das ist quasi nochmal wieder eine andere Herangehensweise oder nicht Herangehensweise, es ist nochmal wieder eine andere Denkweise, weil wir im Grunde genommen jetzt das Kind dann auch schon hatten und ich dann vielleicht sogar eher in deiner Weise dann folge, um zu sagen, meine Tochter oder ich bin der beste Vater für meine Tochter, solange ich da bin. Und hoffentlich ist das sehr lange. Mhm. Und trotzdem, das ist sehr faszinierend gewesen, wie unterschiedlich da auch irgendwie die Sichtweisen sein können. Und jeder hat dann irgendwie seine eigene Story. Ich kenne mittlerweile auch im eigenen Freundeskreis Leute, die alleinerziehend werden wollen oder andere Leute, die sich auch getrennt haben. Und irgendwie schafft man das dann doch irgendwie, das Kind großzuziehen in einer größeren Gemeinschaft. Mhm. Sagt man doch irgendwie auch irgendwie, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ne? Also so ähnlich ist es dann irgendwie. Aber ja, war ein sehr interessantes Thema. Ich hatte noch eine Anmerkung diesbezüglich, weil das war bei mir immer so ganz schwierig, so ein bisschen darüber zu sprechen, auch was die Spermienkonservierung angeht, diese Kryokonservierung, weil uns war die Möglichkeit gegeben nach der Diagnose. Ich wurde glücklicherweise direkt dann irgendwie informiert, war aber natürlich gleichzeitig völlig noch in Schockstarre.
Ja.
Bin dann hier in Bremen ins Familienzentrum gegangen und da waren ganz andere Erwartungen. Da saßen dann natürlich Familien, die voller Vorfreude ihre Planungen irgendwie angegangen sind. Und ich habe im Grunde genommen irgendwie, nicht lebenserhaltende Maßnahmen, das stimmt nicht, aber im Grunde genommen an irgendwas festgehalten, an einem vielleicht für einen Wunsch eines zweiten Kindes, der sich auf normaler Weise hätte nicht mehr umsetzen lassen können. Und deshalb war da irgendwie immer so ein bisschen so eine Traurigkeit, die da mitgeschwungen ist. Ja. Und ich weiß, dass gerade auch im Bekannten und auch engeren Freundeskreis durchaus auch Leute da vor Ort gewesen sind, in demselben Raum und im Grunde genommen ja eigentlich den Kinderwunsch verfolgt haben. Und die haben da durchaus mal irgendwann drüber gesprochen, wie absurd das war, dieser Moment da in diesem Raum zu sitzen und dann, wie das dann halt so ist, dann liegen da die Heftchen und so weiter und so fort. Du hast das ja dann auch schon damit genug. Und ich habe mich damals zurückgehalten, als die beiden Herren, die sind ja im direkten Freundeskreis, die werden jetzt wissen,
wer sie sind.
Genau, und da habe ich mich noch zurückgehalten, das damals irgendwie zu sagen, weil ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das ist so ein anderes Ansinnen. Also die haben im Grunde genommen versucht, ein Kind zu bekommen. Und ich hatte schon ein Kind, wurde dann mit dieser Diagnose konfrontiert und habe dann trotzdem diese Möglichkeit wahrgenommen, obwohl ich ja dieses Glück schon hatte, ein Kind zu bekommen. Und irgendwie diese Trauer und das dann wahrzunehmen, während die anderen beiden irgendwie mit dieser Freude dann irgendwie da umgegangen sind. Also es waren irgendwie, irgendwas war da, was mich zunächst erstmal bewogen hat, da nichts sozusagen. Aber später habe ich dann irgendwann das mal ausgesprochen, denen auch gegenüber. Ist völlig, völlig absurd, dass da so gesellschaftliche Eindrücke, Erwartungen auf einen einprasseln. Auf der einen Seite, hey, wo bleibt euer zweites Kind? Und auf der anderen Seite, krebserkrankt, Kind bekommen, das passt doch gar nicht zusammen.
Ja gut, das ist so, ne? Und auch damals im Krankenhaus, ja, hatte ich ja schon Weg im Kopf, wie es hätte aussehen können, wie meine Familie aussieht. Das wurde irgendwie ja zerstört oder ad acta gelegt. Deswegen wollte ich eigentlich auch nicht darüber sprechen.
Ja.
Also deswegen habe ich das so weggelassen. Weil ja, kannst du jetzt nicht sagen, ja bitte bewerben Sie sich unter post@kidswasnun. ne? Also, sondern du warst ja dann, du hättest oder würdest gerne, aber das Umfeld war ja gar nicht mehr da, ne?
Nee.
Also, ja, kannst jetzt sagen, bezahlst die Lagerung für irgendeinen Traum, der vielleicht gar nicht in Erfüllung geht. Das ist, ja, keine Ahnung. Auch, ja.
Aber die Möglichkeit bleibt dir halt erhalten.
Ja, die Möglichkeit bleibt erhalten. Es ist ja auch noch so, dass man die Medikamente auch absetzen könnte für einen bestimmten Zeitraum, ne? Dass sie aus dem Körper raus sind. Ja, keine Ahnung. Alles ist irgendwie noch möglich. Da habe ich jetzt, wo wir gleich ans Yescon-Thema kommen, natürlich da bei den anderen BRCA, Mutanten, natürlich ganz andere Geschichten, die dann die Eizellen praktisch einfrieren und danach werden die Eierstöcke dann entnommen und dann ist nichts mehr, ne? Also dann ist auch wirklich die Möglichkeit dann weg. Dann ist da, was da ist.
Ja.
Und der Rest, ja, nee, ist alles nicht einfach, aber
sehr bewegendes Thema auf jeden Fall.
Genau.
Und deshalb wollte ich auch noch mal kurz was dazu sagen, weil es sind so viele Elemente, wo man sich selber wiedererkennt, wo man dann aber doch wieder eine andere Meinung bei anderen Themen hat. Und also deshalb richtig gut, dass ihr beiden euch da getraut habt, da mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich glaube, viele haben sich davon angesprochen gefühlt.
Ja. Also das Echo war phänomenal, muss man schon sagen.
Ja.
Auch nochmal alle danke für jede E-Mail oder jede Nachricht, wo die Leute sich dann hinsetzen und das auch wirklich mal aufschreiben. Wir freuen uns auch, André und ich, über jede Kommentare, immer bei Spotify und YouTube und egal wo.
Also Antworten auch entsprechend.
Ja, genau. Antworten, Vorschläge. Also wenn jemand mal denkt, nerv ich die beiden Jungs? Nein, auf gar keinen Fall. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Ja, und so war es besonders. Das hat man den Peak gemerkt, als die Kinderlos-Folge rauskam. Da ging es nochmal richtig los.
Genau. So, dann lass uns aber mal zur Yescon-Folge kommen tatsächlich. Da wollen wir ja mal drüber sprechen. Wir haben heute Montag.
Ja, krass, ne?
Das heißt, du bist gestern auch erst nach Hause gekommen.
Ja, aber ich war gestern irgendwie Richtung 5 Uhr abends zu Hause.
Wahnsinn.
Ich irgendwie 5 Stunden aus Berlin gebraucht habe.
Mhm.
Und wie du weißt, war ich vorher unterwegs. Also ich bin direkt zur Yescon praktisch eingeflogen.
Mhm.
Koffer weg.
Neuer Koffer her.
Ja, neuer Koffer her. Noch einen Rasierer bei DM gekauft, weil alles irgendwie im Koffer war. Ich war irgendwie, bin gefühlt total...
Ja, dein Koffer ist ja noch verschollen gewesen.
Ja, ja, der wusste gar nicht, wo der ist. Ne? Ja. Also das war auch noch, wo ich dachte, ach scheiße, jetzt die ganzen Erinnerungen praktisch, die man ja mit... Ich habe ja Andenken und sowas nicht ins Handgepäck getan, sondern in den Koffer.
Mhm.
Und weil ich die Möglichkeit des Kofferverschwinden irgendwie gar nicht mit einbezogen habe, ne? Also das, ja. Naja, aber alles wieder da.
Sehr gut.
Das war auch eine gute Nachricht. Aber natürlich, wenn du unterwegs bist, schwingt dieses, ne, ich nenne immer so, das ist irgendwie so ein Speicherplatz im Hinterkopf, der irgendwie noch da ist. Also du bist dann in der, auf der YesCon, aber natürlich ist so ein bisschen...
Es läuft parallel auch noch irgendwie was, wo ist du der was Koffer? Organisieren musst.
Genau. Ja, genau. Rufen die jetzt an, kann Mama den zu Hause entgegennehmen. Mhm. Oder wenn sie den nicht abstellen können, nehmen sie den wieder mit, ne? Also oder wenn sie mich nicht erreichen, also das ist ja
das ist ein bisschen. Ja, das ist ein zusätzlicher Stress, den man nicht braucht.
Nee.
Lass uns aber mal chronologisch anfangen.
Ja.
Wann ging die Messe los? Am Freitag. Du
genau.
bist also direkt dann am Freitagmorgen auch angereist nach Berlin.
Richtig, genau. Ich bin in Herrgottsfrüh dann los, um dort anzukommen. War dann auch, ich sag mal, Richtung irgendwie 11 Uhr oder so auf der Messe.
Mhm.
Hab mich auch gleich, ich sag mal, zum Stand vom Das K-Wort begeben, um meine Redaktionskolleginnen und Kollegen dann zu begrüßen. Das ist auch immer, ja, so ein Highlight, ne? Das muss man schon sagen, das ist echt eine Familie geworden.
Viele bekannte Leute, die man trifft, oder?
Ja, es ist natürlich erstmal wieder ein Hurra, ein Wiedersehen.
Mhm.
Also natürlich auch, denn die Beziehungen wachsen ja auch immer. Ne? Also ich will da gar keinen rausnehmen, aber natürlich erstmal die ganzen Mitarbeiterinnen, ich wollte gerade sagen, ob du über Mitarbeiter bist? Nein, es sind nur Mitarbeiterinnen von Roche, wo natürlich auch dieser Zusammenhalt zu allen wächst, ne? Wo vorher welche so in zweiter, dritter Reihe waren, die du gar nicht mitbekommen hast, wenn die vielleicht irgendwas für dich organisiert haben, die siehst du dann mal wirklich, kannst dich mit denen unterhalten. Dann aber natürlich die Redaktionskollegen, wo man viel Wertschätzung zu hat. Also wie gab Carsten, Don, dann Nicole ganz besonders. Die Justin ist ja praktisch kein offizielles Redaktionsmitglied, sag ich mal, ist ja Nicole, aber Justin ist ja immer dabei.
Mhm.
Und von Nicole ziehe ich auch immer wieder den Hut. Also immer wieder, wenn ich sie sehe, denke ich, ja, Wahnsinn, was die Frau schafft. Also, dass sie das alles so unter einen Hut kriegt und auch mit so einer, also für mich, weiß ich, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, wie es in ihr selbst aussieht, aber mit für mich eine gefühlte Leichtigkeit und großer Liebe, dass dann alles regelt, weil die sind ja immer beide zusammen, also es gibt es nicht als Einzelperson oder selten, sage ich mal, also für mich immer im Doppelpack, für mich gehören die einfach zusammen.
Mhm.
Und das ist natürlich dann auch immer ein großes Hallo, ne? Also
du hast dann also quasi direkt den Freitag in die Vollen gestartet mit
ja.
den Bekannten erstmal.
Eigentlich, ich glaube, ich habe generell die Messe, die beiden Tage viel zu viel in der Öffentlichkeit gemacht. Also ich habe mich gar nicht zurückgezogen. Das habe ich natürlich gemerkt am Sonntag, ja, dass ich total, ich war richtig
ja.
auf.
Ja.
Schon Samstagabend beim Abendessen.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz
ja.
Überhaupt sagen, die YesCon für die Hörer, die vielleicht gar nicht damit irgendwie konfrontiert wurden bis dato.
Ja.
Die YesCon ist die größte Krebsmesse Deutschlands. Im Grunde genommen werden da viele bekannte Gesichter halten Vorträge. Es gibt Stände, Informationsstände, es gibt Raum für Austausch mit Ärzten, mit Betroffenen.
Ja.
Alle Entitäten sind eigentlich vorhanden. Ich gucke dich an, weil ich selber war noch nie da. Ich wäre gerne
ja.
hingegangen.
Das nächstes Jahr hast du Pflichtprogramm.
Genau,
ne?
Aus ja. persönlichen Verpflichtungen
ja.
ging das jetzt leider nicht dieses Jahr. Das war, wenn ich richtig informiert bin, die 6. YesCon.
Genau, 6.0, richtig.
Freitag ging es dann los, du direkt zum K-Wort-Stand.
Genau, man muss sich vorstellen, wie 1500, ich glaube, Anmeldungen wurden verzeichnet. Also
hattest du denn Zeit, einmal erstmal über die Messe zu schlendern?
Gar nicht.
Gar nicht?
Ja, was heißt Zeit? Ich habe es ja selber mir selbst verbockt,
ja.
weil ich natürlich gleich zum Stand gegangen bin.
Mhm.
Und damit war das irgendwie dann drin. Ich war einmal kurz rum, aber dadurch, dass das so in verschiedenen Stockwerken und auch im Nebengebäude noch ein bisschen verstreut war.
Wie stelle ich mir das denn vor? Entität alle so für sich oder alles gemischt?
Durchgemischt. Also die großen Stände sind meistens in den großen Räumen, weil sie auch einfach viel mehr Platz brauchen.
Mhm.
Und in den kleineren Räumen sind dann meistens so Selbsthilfegruppen und so. Die kleinen Stände haben, ich sag mal, so weiß ich, 1,50 breit oder Meter breit.
Mhm.
Wo man aber auch hingeführt kommt, weil dann vielleicht ein großer Stand oder so auch mit da drin ist. Also man oder eine Bühne nebenan ist oder so, man kommt überall immer irgendwie vorbei. Also
okay.
das schon.
Also es gibt quasi so einen roten Faden, Laufweg, den man gehen
ja,
kann.
Ja, es gibt ja auch so Pfeile und Wegweiser und Aktionen. Also du hast ja auch Fachvorträge, die, ich sag mal, über Lungenkrebs, KI, über Brustkrebs oder Darmkrebs oder sind. Und wo dann, wo du verschiedene Wege gehen musst, Bühne 1, Bühne 2 oder, mhm. oder irgendwelche separaten Räume, wo du dann auch da dran vorbeikommst. Also das passiert schon. Aber ich glaube, das ist einfach dieses, dank des Podcastes oder dank des K-Wortes werde ich sehr oft in Gespräche verwickelt. Mhm. Und die sind dann auch nicht irgendwie in 30 Sekunden erledigt, sondern da nimmt man sich dann auch Zeit.
Das heißt, Leute sprechen dich an, kennen deine Geschichte über den Podcast oder über andere, über dein Video quasi, was auch ein bisschen viral.
Ja, genau. Die meisten kennen mich ja besser als ich sie. Das ist immer so ein bisschen dann der Nachteil, also ja. Im Gespräch. Also ich muss dann natürlich.
Du willst erstmal kennenlernen und die andere Seite fängt im Grunde genommen auf einer ganz anderen Ebene
ja, schon mal an. Ja, kennen meine Geschichte ja schon praktisch und ich natürlich erfrage dann auch deren Geschichte, weil mich sie auch interessiert. Und das dauert halt ein bisschen, weil jeder erzählt seine Geschichte anders und die meisten fangen natürlich in der gesunden Zeit an, weil das der größte Impact ist. Wenn du dann die Diagnose bekommst, dann fängt ja das Drama erst an.
Der absolute Schock, ja.
Ja. Und natürlich sind auch Bekannte da. Also ich will jetzt gar nicht so viele Namen nennen, sonst nenne ich einen zu wenig und dann ist es ein Malheur. Aber wo ich natürlich die Geschichte schon kenne und man sich auch nochmal freut, wenn man sich sieht. Und da ist auch die Krebsart egal. Ja. Also ob das jetzt ein Gehirntumor ist oder ein Brustkrebs oder BRCA-Mutation vorhanden, aber gar nicht erkrankt. Also da gibt es alles und alle behandeln sich auch gleich. Also da ist nicht so, oh Gott, du hast das Schlimmere, deswegen musst du irgendwie besser behandelt werden, sondern das ist wirklich nur so ein... Ja, Art Familientreffen, ne? Also da muss ich ja auch bei unseren Lungenkrebs-Betroffenen nochmal so ein extra Wort einschieben, weil das sind nur Damen jetzt erstmal gewesen. Du warst ja nicht da. Also, ne?
Ja, Michael auch noch nicht. Mehr als ich.
Ja, ja. Aber Michael war auch nicht da. Also es gibt mehr Frauen, muss man einfach sagen, die über die Krankheit sprechen,
ja.
Die laut sind. Es kommt dazu, dass bei uns in der Lungenkrebs-Community, ich denke mal früher, alle, ich sag mal, zu schnell weggestorben sind, um überhaupt eine Selbsthilfegruppe oder sowas wie den Podcast zu gründen.
Ja, das ist ein ganz großes Thema, ja.
Ja, das ist ja Karin, sag ich mal so, als Vorreiterin bei dem Podcast und natürlich Bärbel Söke in der Zielgenauarbeit, die dann so kleine Leuchttürme sind. Die damit angefangen haben und auch überlebt haben.
Und dann wurde es immer größer, würde ich sagen.
Genau, bei den Brustkrebspatientinnen ist es so, dass da, die haben schon eine längere Zeit eine größere Community, sind dadurch auch lauter und sind auch mehr Frauen, weil der Brustkrebs für Männer, was ja bei meiner BRCA-Mutation auch öfters mal vorkommt, auch gar nicht so laut, weil auch nicht so viele. Ne? Ja. Unsere Lungenkrebs-Community wächst aber, das sieht man immer an den Fotos. Wir machen immer dann so ein Familienfoto, sage ich mal.
Das habe ich gesehen.
Ja.
Mitten in der Mitte. Der Nils.
Ja, ja, also das ist natürlich, ich werde sehr gut behandelt von den Lungenkrebsbetroffenen.
Aber man kennt auch alle. Ich habe zwar noch nicht alle immer persönlich getroffen, wobei jetzt bei dem Zielgenau-Treffen letztes Jahr schon viele bekannte Gesichter, aber du bist ja ein bunter Hund. Und
natürlich, dadurch frisch gebräunt bin ich natürlich da aufgefallen und als einziger Mann. Aber ja. Abends war der Jürgen da, also auch Angehöriger bei dem Abendessen nach der Messe und da muss ich auch sagen, also jetzt echt mal ein großes Lob an die Lungenkrebsbetroffenen, mit denen ich dann abends essen war. Jede von denen ist absolut ein Top-Charakter. Also ich habe da keine zwischen, wo ich sage, muss ich jetzt nicht neben sitzen oder so, sondern du setzt dich irgendwo hin und es ist eigentlich vollkommen egal, wer neben dir sitzt. Also du kennst das ja, manchmal hat man solche Sachen, wenn wir zusammen mit den Jungs zum Griechen gehen, dann, ja, André, lass uns mal zusammen in die Ecke, weil dann können wir beide wenigstens schon mal schnacken. Ne? Ja.
Oder von irgendwelchen Geschäftsessen damals,
genau.
Die auch sehr schleppend dann irgendwo liefen. Aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Du setzt dich da einfach hin.
Ist scheißegal, wo ich sitze.
Ab dafür.
Ja, genau. Es ist egal, wo ich sitze. Ich habe immer tolle Gesprächsthemen. Es ist immer lustig. Alle haben ein großes Herz. Also da wirklich, ja, großes Lob. Das ist so, ja, tatsächlich so ein Rückzugsort gewesen. Den wir, und da muss ich aber nochmal einhaken, ja, für den Freitagabend eigentlich gar nicht so geplant hatten. Wir hatten uns eigentlich nämlich vorgenommen, bei dieser Felix-Burda-Stiftung, bei der Award-Verleihung dabei zu sein. Da ist aber ein bisschen was schief gelaufen. Da haben die Lungenkrebsbetroffenen da auch schon einen kleinen Brief geschrieben an Yes We Cancer, also den Ausrichter der YesCon. Die konnten wohl gar nichts dafür. Die Felix-Burda-Stiftung hat diesen Felix-Burda-Award da verliehen und hatte ja verschiedene Leute eingeladen und die YesCon hatte uns eingeladen. Naja, wir dann hin und ich hatte schon vorher mitbekommen, dass es verschiedene Armbänder gab. Also wir von der YesCon hatten so ein pinkes mit ein bisschen blau dran und die von der Felix-Burda-Stiftung hatten nur blau. Und ich hätte das andere Armband auch vorher nämlich haben können, aber ich hatte nur so im Vorhinein schon gehört, ja, dann soll es noch ein Bankett für die geben, die ein blaues Armband haben.
Die bei im Grunde genommen direkt von der Burda-Stiftung
eingeladen wurden. Genau. Ja.
Und an dem Award beteiligt sind.
Ja, danach vielleicht noch so ein After-Dinner. So, okay. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber das brauche ich nicht. Ich bin ja eh mit meinen Lungenkrebsbetroffenen da. Mhm. Ja, wir gehen dann zum Empfang, wir gehen zum Award und danach gehen wir dann noch irgendwo hin. Und wenn es da Essen noch gibt, so kleine Häppchen, dann wäre es schön, weil wir sind ja von der Messe, ich sag mal, die Damen nennen ihr Cocktailkleidchen an, ich mein Hemd und dann sind wir da wieder hin. Mhm. Das ist jetzt wichtig, der Fakt, ohne Jacke, ohne alles, weil wir dachten, Taxi, raus, rein in die Halle. Naja, wurden zu 18:45 dahin bestellt und kam nicht rein, weil wir haben nicht dieses dunkelblaue Felix Burda, sondern wir waren von der YesCon. Und dann durften wir da durchs Aquarium vorne, das war so ein Empfang mit Glasscheiben, durchgucken, frierend, wie die anderen Canapés und Säckchen geschlürft haben.
Und das ließ sich auch nicht aufklären?
Die Türsteher haben uns nicht reingelassen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde später, so Richtung 19:30, wurden wir reingelassen. Da war aber schon alles abgeräumt, also Getränke, Canapés, AD.
Oh Mist.
19:30 fing die Verleihung an. Das hieß, wir durften eigentlich direkt durchmarschieren, haben die Plätze aufgefüllt und den Award dann mitbekommen. Ja, und dann haben wir das so ein bisschen dann mitgekriegt, wie das dann so alles ablief. Und natürlich hast du auch Prominente gesehen, ne? Aber das war mir eigentlich egal. Also deswegen wollte ich da nicht hin, sondern das war so ein bisschen, wie die ganze Messe auch war. Du wolltest ja ein bisschen connecten, dich mit anderen austauschen, ne? Das sind vielleicht
und dafür ist der Vorlauf
im Grunde genommen der Wichtigste eigentlich, ja. Ne? Ja. Also während der Wahlverleihung darfst du ja nichts sagen, sondern du sitzt da und lauscht eigentlich den Laudatoren. Und da ist dann auch noch der Elena Ulich so ein bisschen was passiert. War dann ja praktisch die Gastgeberin und die hatte dann ein bisschen so erzählt, ja, dass sie das so traurig fand in ihrem Krebshotel. Also ich paraphrasiere jetzt, weil das so aus meiner Erinnerung so war. Da haben sich natürlich alle von uns Krebsis dann so angeguckt, what? Krebshotel, traurig. Also bei uns war gar keiner traurig das Wochenende, ne? Da war eigentlich
das
nur.
Das kennen wir ja von den Zusammentreffen.
Ja, das war Klassenfahrt wieder, ne? Also da war gar keiner traurig und dann hatte, ich sag jetzt nicht den Namen, fängt mit L an, eine Dame neben mir dann einen Hustenanfall gekriegt, ich dann mit ihr raus, um ein bisschen Wasser zu besorgen. Wir hatten ja kein Wasser, wir wurden ja ausgenommen von der Getränkezufuhr, also haben wir von den Security Gott sei Dank eine Flasche Wasser bekommen, sie konnte was trinken. Und du hast das ja manchmal, wenn die Luft so trocken ist, dann kriegst du als Lungenkrebspatient, dann fängst du an zu husten. Wenn du erstmal anfängst zu husten, dann irgendwie geht's nicht weg. Dann brauchst du ein Bonschen oder sowas. Naja, haben wir auch bekommen. Und dann haben wir uns nochmal nach oben gesetzt, da gab es eine Empore. Aber irgendwie hatten die anderen Lungenkrebsbetroffenen dann auch irgendwie den Kaffee aus. Und war von diesem ganzen Drumherum, war man dann irgendwie bedient und alle hatten Hunger. Und dann haben wir die ganze Sache abgebrochen.
Das hört sich wirklich an, dass da irgendwie in der Organisation etwas schief gelaufen ist. Ich kann mir das vorstellen. Wir hatten auch schon mal irgendwo bei einer anderen Veranstaltung was Ähnliches berichtet bekommen. Wenn man sich Leute aus dem Krebsumfeld einlädt, also Betroffene, dann muss man so ein bisschen auch dafür Sorge tragen, dass entsprechend, und wenn es ein Wässerchen ist, wenn es ein kleiner Snack ist, dass die Leute, die von einem langen Messetag kommen, zumindest noch so ein bisschen versorgt sind. Und ich finde, so ein bisschen Sorgfaltspflicht gehört dann auch als Veranstalter so ein bisschen dazu. Das andere Thema mit dem Einlass, das weiß, kann man jetzt schlecht bewerten, wo da jetzt im Grunde genommen da der Fehler gelaufen ist.
Ich hoffe,
ist trotzdem, kann ich mir vorstellen, doof gelaufen.
Mindestens. Ich hoffe, sie antworten uns noch, weil Jesse Bekenzer sagte gleich, dass sie da wohl raus sind. Das war wohl eine Felix-Burda-Stiftungs-Sache, Veranstaltung. Aber natürlich sind die Einladungen über Jesse Bekenzer gekommen. Aber die hatten dann eigentlich mit der Veranstaltung nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist natürlich unglücklich gelaufen, weil viele dann dachten, oh, das ist ein Yescon-Ding, ne?
Mhm. Nimm du, ich habe ihn.
So ja, weniger, ne? Genau. Und da müssen wir mal gucken, was da rumkommt. Aber naja, wir haben unsere Lösung gefunden. Wir sind dann abgehauen, sind zum Italiener und haben dann noch einen schönen Abend verbracht, haben uns da zusammengesetzt. Ging aber für mich wieder früh ins Bett.
Ja, das glaube ich. War ja eh schon ein langer Tag.
War eh ein langer Tag. Ich
war der Reise.
War der mit einigen von der Standbesetzung morgens um 7, den Samstagmorgen um 7 dann zum Frühstück verabredet, weil um 8 Uhr das Taxi ging.
Geht das schon so früh los?
Naja, wir haben noch so ein bisschen Aufbau gemacht, ne? Alles von gestern so ein bisschen bereinigt, aufgebaut. Diese Stofftaschen, die waren leer, die mussten irgendwie noch besorgt werden, das musste Nachschub kommen und. Also da war so ein bisschen noch Aufbauarbeit, aber ja, ich glaube um 9 Uhr so waren dann wieder die Tore geöffnet und dann war auch wieder gut was los.
Dann geht's direkt in die Vollen.
Ja, es ist so, dass dann samstags natürlich auch neue Leute kommen, die freitags nicht da waren. Mhm. Oder aber auch andere die Gelegenheit nutzen, noch Samstag morgens hinzugehen, weil mittags ihr Zug fährt. Okay. Also so zwei verschiedene Beweggründe, warum die dann Samstag morgens nochmal früh hinkommen. Aber es geht gut los, ja.
Mhm. Gehen denn ab morgens dann direkt auch schon die Vorträge los?
Weißt ich du das? Meine nicht ab 9, aber ich glaube so ab 10, 11 Uhr auf jeden Fall.
Okay.
Und dann wieder bis um 4, weil nachmittags um 4 dann dieser... Ich sag mal, Höhepunkt ist das Ganze mit diesem Shine a Light Award mit meistens noch prominenten Musikvorträgen und so weiter. Und da kommt dann so ein bisschen die Prominenz noch dazu. Stars, so letztes Jahr war es auch so Joko oder so, die dann nochmal.
Wer war dieses Jahr da?
Patricia Kelly, meine ich, heißt die Dame. Ich habe nichts mitgekriegt, weil ich...
Ich habe mitbekommen aus den Medien, dass sie auch krebserkrankt ist, aber
ja,
ich wüsste...
Ja, auch Brustkrebs, genau.
Genau, ich wüsste noch nicht mal was.
Nee, da muss ich leider, mein Informationsgehalt ist da ganz schwach. Ich hatte nur zugeschaut, ich hatte natürlich gehofft, dass Carsten da nochmal gewinnt. Es gab ja drei Vereine, die einen China Light Award bekommen haben und ich habe dann praktisch natürlich gehofft, mein Reaktionsmitglied...
Du meinst Carsten
Witte, dass er Jungkrebs, genau, dass da noch ein Nachschub, nochmal eine extra Platzierung kommt, dass sie einen Publikumspreis kriegen. Hat er am Ende nicht bekommen, oder er und seinen Verein. Was ich aber am Endeffekt dann gar nicht so schlimm fand, weil ich die anderen Vereine, diese Vorstellung habe ich noch mitbekommen, das habe ich gesehen, da war ich drinne. Und da hast du sofort gedacht, das hat jeder Verein verdient. Also, ja.
Glaube ich.
Also als du dann mitbekommen hast, was die anderen auch dafür tun, was da im Hintergrund für ehrenamtliche Arbeit verrichtet wird und so weiter, da hast du gedacht, du, mir ist eigentlich egal, wer ihn kriegt. Hauptsache, die können mit diesem Geld irgendwas anfangen, was für Krebserkrankte ist.
Wenn andere Leute sich ehrenamtlich bewegen, um fremden Menschen zu helfen, dann hat jeder einen Preis verdient irgendwo.
Ja, genau. Deswegen, und Jungkrebs hat ja was bekommen. Also das ist ja nicht null, die sind ja nicht bei null rausgegangen und deswegen war ich, weißt du, eine gute Sache, also da war ich sehr, sehr zufrieden. Aber danach war es dann wieder so, dass wir uns natürlich um den Standabbau da gekümmert haben. Und dann bin ich praktisch wieder raus und habe diese ganzen Auftritte, auch dieses, die haben ja Videos gesammelt für so ein Lichtermeer, dass man nicht allein ist, ne? Dass es da viele gibt. Das habe ich tatsächlich nur aus den Stories dann miterlebt, die mir andere geschickt haben oder die ich dann auf Instagram oder so gesehen habe. Ne?
Ja, also wo du gerade sagst, Stories, ich saß ja letztendlich mehr oder weniger zu Hause, konnte dann hin und wieder auch mal auf dem Telefon schauen und Wahnsinn, was da an Content kreiert wurde, sage ich mal. Also es ist ja, ich habe dich öfter mal gesehen, aber auch auf den verschiedenen Kanälen, aber wie viele unterschiedliche Leute, die sich für den Krebs einsetzen, für also egal ob sie Angehörige oder Betroffene sind, dann plötzlich zu einem Miteinander werden und dass man über, ich sag mal, die Entitäten hinaus, aber auch über ja, keine Ahnung, irgendwelche Grenzen hinaus, obwohl man sich vorher vielleicht gar nicht kannte, dann irgendwie zusammenkommt und für die große ganze Sache irgendwie arbeitet. Das war schon verrückt, wie viel da geschaffen wurde tatsächlich.
Ja, das ist ja dieses Klassenfahrt-Feeling, ne? Jetzt eigentlich doch noch wie mit Doshi oder Mattea oder so, die man dann wieder sieht, die man vor, ich sag mal, 2 Monaten oder so beim anderen Krebstreffen natürlich dann wieder gesehen hat und jetzt wieder sieht, hat man natürlich dann auch Anknüpfpunkte, ja, wo man für eine Sache kämpft oder irgendwas, ja, sei es nur die Liebe dazu, anderen zu helfen oder anderen Mut zu machen oder andere zu unterstützen.
Ich denke, das ist das, was alle dann irgendwo vereint.
Ne? Und es endet natürlich kein Pläuschchen, ohne dass man sagt, lass uns doch mal ein Foto machen.
Mhm.
Weil es durch die Bank weg eigentlich fast alles Content Creator sind, die irgendwie auf eine Art und Weise, egal auf welcher Plattform, was YouTube oder Instagram ist oder so, irgendwo stattfinden. Und daher kommen auch viele Fotos zustande, ne? Mhm. Auf unserem Stand vom Carboard hatten wir auch noch so eine Fotobox. Das war auch fast nach jedem Gespräch war das halt so. Und jetzt noch Erinnerungsfoto. Hat dann so kleine Bilderrahmen gehabt, in die man das reinstecken konnte und, das war eigentlich auch immer Pflicht, ne?
Mhm.
Und so kannst du dir auch vorstellen, wie so ein Tag am Stand oder dann da auch vor sich geht, ne? Also es wird Gespräche geführt. Was mich sehr bewegt hat, war, dass sogar Leute extra zum Stand kommen und nach mir fragen oder sagen, ich wollte dich mal live sehen, ne?
Mhm.
Oder sich bedanken. Das ist das höchste der Gefühle.
Das höchste Lob natürlich. Ja, das
also
ich.
Weiß ich, wenn sie sagen, dass durch meine Aufforderung sie wirklich zur Zweitmeinung gegangen sind und jetzt die Therapie nochmal angepasst wird und so. Also das ist das ist 10
von 10,
kann man
schon Emotionen werden, ja, emotional werden.
Da kriegst du auch dann nochmal wieder den Kick, dass du sagst, ja, wir nehmen jetzt doch die Folge auf. Also auch wenn ich Sonntag wiederkomme und Montag und ich muss jetzt gleich noch 3 Stunden schneiden und das sind so Dinger, wo du sagst,
das gibt einem neuen Schub.
Ja, genau. Dafür machen wir es. Ne? Du kriegst jetzt einfach mal gefühlt nochmal einen Tick mehr. Eine E-Mail und so gibt dir auch schon mega viel.
Mhm.
Aber wenn da jemand persönlich in die Augen guckt, das kickt nochmal ganz anders. Ja.
Das klingt insgesamt auch so, dass du im Vergleich zum letzten Jahr, als du berichtet hast, da warst du noch sehr derjenige, der auch rumgelaufen ist und ich sag mal selber die jeweiligen Stände wahrgenommen hat und angesprochen hast. Jetzt warst du derjenige, der angesprochen wurde und auch so ein bisschen ins Gespräch mit den Einzelnen gegangen bist. Was gefällt dir besser letztendlich?
Puh, ja, das ist im Moment, glaube ich, nach dieser Belastung, würde ich sagen, das selbst rumlaufen gefällt mir besser.
Aber so hattest du vielleicht noch mehr Zeit, diese persönlichen Gespräche wahrzunehmen.
Ja, das stimmt. Du bist aber natürlich auch dadurch, dass du auf dem Stand bist, auch mehr greifbar.
Mhm.
Und es ist natürlich so, wenn du dann dich mit jemandem in Ruhe unterhältst und da steht schon jemand hinter dir, der auch mit dir sprechen will, dann fühlst du dich so, als ob du dich aufteilen musst. Ne?
Ja.
Das sind aber wieder, ich glaube, in zwei Wochen würde ich wieder anders drüber reden, weil der Vorteil ist natürlich, dich finden auch die Leute, weil die wissen, wo du bist.
Ja, das
also,
stimmt.
Du bist am Stand vom Carboard, ne?
Ja.
Und ich habe es, glaube ich, einfach übertrieben wieder. Also so
keine Pause
wie ich bin, ja, genau. ich glaube, das nächste Mal werde ich dann auch genau nur die Zeit dann am Stand sein, die ich auch aufgetragen bekomme und werde die andere Zeit wieder nutzen, um das, was ich eigentlich auch will, auch noch Vorträge zu hören, Informationen reinzuschaffen, rumzugehen, disconnecten. Das werde ich nächstes Mal, also ich werde eine Mischung schaffen.
Ja, wahrscheinlich ist das auch das Beste.
Ja.
So ein bisschen so ein Mischmasch. So.
Genau.
Ja.
Ich habe es einfach übertrieben, das ist aber immer so meine extreme Art, dann immer das, ich kenne das ja schon. Das war too much, weil ich mich so verpflichtet gefühlt habe. Aber da muss ich ein bisschen lernen.
Das ist immer so, dass man, wenn man irgendwie mit einem Herzen dabei ist, dann guckt man halt nicht auf die Uhr.
Ja.
Aber um vielleicht für sich selber am meisten rauszuholen aus dem ganzen Wochenende, das sind ja intensive 48 Stunden, dann muss man vielleicht einfach mal gucken, jetzt bin ich für die Gespräche offen da oder beantworte Fragen und jetzt will ich aber auch nochmal Vortrag XY sehen, weil er mich einfach beschäftigt oder weil ich mich damit beschäftigen will.
Ja, ja, und dann hatte ich ja noch so ein Interview oder so einen kleinen Ad-Hoc-Vortrag da um 14 Uhr am Samstag.
Mhm.
Und das war auch sehr, sehr gut, also über Präzisionsonkologie. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Mit wem hast du denn das Gespräch geführt?
Der Arzt hieß Carsten, war aus, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Nachnamen da, öffentlich wurde es ja gemacht, aber naja, egal. Viszeralchirurg aus Berlin, Weißenseeklinik und ja, ist halt nochmal wieder, sage ich mal, so ein Appell gewesen an die Leute, guckt nach, ob ihr eure molekulare Testung auch wirklich vollständig gemacht habt. Sind da alle Marker drauf oder alle wurde alles abgetestet, was jetzt an neuen Medikamenten auch möglich ist, ne? Oder wurde bei euch nur, weiß nicht, Histologie gemacht, wurde nur eingefärbt, gar keine molekulare Testung, ne? So in diese Richtung ging das, dass wenn diese Testung gar nicht gemacht wurde, dann könnt ihr die neue Medikamente auch gar nicht kriegen, ja, weil
ganz, ganz, ganz wichtig.
Ne, dann, ja, ohne das gibt's keinen durch den ersten ohne ersten Schritt gibt's keinen zweiten. Und da kam auch wieder sehr positive Meldungen zurück.
Das ist auch so wichtig, ja. Und es gibt kein Thema, was man öfter wiederholen darf als dieses.
Ja, das ist auch so, das haben wir beide auch schon mal gesagt, wenn wir im Podcast, dann sagen wir auch, das sagen wir schon wieder.
Aber es ist so
wichtig. Es ist so wichtig, weil es kommen immer wieder Leute auf mich zu sagen, ach wirklich? Also du kannst das gar nicht oft genug sagen. Und ja, da muss ich nochmal einen Dank an meine Lungenkrebsbetroffenen sagen, weil die haben dann erstmal so, ich sag mal, die erste Sitzecke, den halben Stand schon mal voll gemacht. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass auch ein paar andere dann angehalten sind und gedacht, was ist denn hier los?
Und die sind ja auch alle vom Fach, würde ich sagen.
Genau, die kennen ja meine Geschichte und wissen auch alle, worum es geht, weil alle sind Mutationsträger, außer Kathi. Aber ja, alle wissen, worum es geht. Und auch Kathi weiß, wie wichtig so eine Testung ist. Aber trotzdem sind sie hergekommen und haben sich das nochmal angehört und haben mich unterstützt. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet. Also da, ja, da wird es auch nochmal, also an diesen 48 Stunden kriegst du sehr viele Herzmomente geschenkt, wo du wirklich denkst, wow, ja, wir sind, we are family, ne? Also wir stehen zusammen, wenn eine von uns im Panel ist, dann sind wir alle da. Wir hatten ein Lungenkrebs-Panel auch, da habe ich mir dann die Zeit genommen. Das war mein einziger Vortrag, den ich gesehen habe, aber ich wollte einfach zeigen mit den anderen, dass wir da sind, auch wenn meistens für uns nichts Neues dabei ist, weil wir halt, ja, wir sind halt sehr, sehr gut informiert, muss man schon sagen.
Ja.
Aber so lernt man auch kennen, so habe ich Caro auch kennengelernt, also eine Ärztin, die das ja, Lungenkrebs-Panel da, sage ich mal, so begleitet hat mit noch einem Arzt, dem Professor, ich glaube, er war Professor Dr. Frost, der Bruder von Vreni Frost, also das war auch witzig, dass es da ja, Parallelen gibt. Und da wollten wir halt zeigen, dass wir viele sind, ne? Dass wir da sind. Hast du auch auf dem Bild gesehen?
Ja, das waren wahnsinnig viele.
Dass die Mannschaft immer größer wird, ne? Ja. Also Wahnsinn. Es waren ja noch nicht mal alle da aus der Mutmachergruppe. Also ja, das wächst, der Zusammenhalt wächst auch, habe ich das Gefühl. Wie du schon sagst, auch zu allen anderen Krebsarten.
Ja, man kann sich ja halt immer auch was abschauen. Also jetzt, du hattest vorher schon gesagt, dass diese Brustkrebs-Community schon einfach ein bisschen struktureller unterwegs ist, einfach vielleicht auch noch größer ist, noch mehr präsent ist überall. Und man kann sich ja nicht nur gegenseitig helfen, sondern man kann als kleinere Community ja auch irgendwie mal über den Tellerrand schauen, was dort gut funktioniert, die Leute anzusprechen. Denn bei uns ist es noch besonders wichtig, das auch in die breite Bevölkerung ja zu tragen, was diese Testung angeht, aber generell die Möglichkeit der Behandlung.
Und das wird ja auch zusammenwachsen. Also ich bin felsenfest der Überzeugung, dass es bald nicht mehr gibt, du hast Brustkrebs, du hast Lungenkrebs, sondern welches Target, also welches Ziel, welchen Anknüpfpunkt hat dein Krebs, ne? Ist es HR2 oder wie bei uns EGFR, ALK oder sowas, PD-L1-Status, wirkt bei dir eine Immuntherapie, ja oder nein? Oder wirkt bei dir das und das Enzym, das und das Protein?
Dass man gar nicht mehr auf Lunge, Brust und Co. guckt. Weiß man natürlich dann, aber die Behandlungsweise hängt davon nicht ab.
Ja, die wird vielleicht in kleinen Nuancen anders sein, ne, weil es natürlich irgendwie auch irgendwo Einzelheiten gibt, die anders sind. Was jetzt, weiß ich, Luftzufuhr oder besondere Nebenwirkungsmanagement beim Brustkrebs oder so angeht. Aber oder andere Operationsarten natürlich, aber diese gezielte Onkologie, nach den Markern und molekularen Eigenschaften der Tumore. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen ja zusammentun, ne? Dass die Lungenkrebsmedikamente auch für Brust gehen und welche für Brust auch für Lungenkrebs oder für Leber oder Pankreas. Also da bin ich felsenfest überzeugt.
Mhm. Ja. Was bleibt hängen von dieser?
Ich glaube,
was bleibt bei dir hängen von der YesCon?
Ja, ich glaube, das wollte ich hier gerade auch sagen. Ich glaube, ich bin gerade noch im Verarbeitungsprozess.
Das ist noch alles zu frisch.
Ja, ich glaube, ich habe 1000 Dinge vergessen gerade.
Mhm.
Wir machen ja als nächstes eine Update-Folge von Absolut. Uns beiden. Wir sind jetzt dran.
Mhm. Dein CT steht noch an. Bei mir ist jetzt so langsam alles durch.
Genau. Ich bin mega aufgeregt. Ich spüre jetzt schon wieder 1000 Metastasen im Körper. Ich habe am 21.05. das entscheidende CT. Habe jetzt in dieser Woche schon einen Bauchspeicheldrüsen-Check.
Mhm.
Wo wir alle wissen, das ist so Endgegner. Da habe ich natürlich auch viel Respekt vor.
Glaube ich.
Weil ich als BRCA-Kandidat oder BRCA2 auch dafür prädestiniert bin. Auch in meiner Familie ist es schon vorgekommen. Also das ist immer so, da schwitze ich schon ganz schön, muss ich ehrlich zugeben. Und dann ja bin ich sehr, sehr ja gespannt, wie unsere Update-Folge wird. Die kommt ja in 2 Wochen raus.
Mhm.
Und ich denke, da wird mir noch einiges einfallen zur YesCon, weil ich glaube auch die anderen Mitstreiterinnen, die jetzt zu Hause sitzen, werden jetzt auch erst noch anfangen, ihre Videos zusammenzuschneiden und das zu reflektieren, was ist überhaupt passiert da, ne? Also
ja, diese Eindrücke, das kommt erst mit der Zeit, dass das alles wieder hochkommt, eingeordnet wird und
ja,
dass man da so ein komplettes Bild von hat. Aber manchmal ist es am besten, direkt danach nochmal alles rauszulassen.
Definitiv, das haben wir gesagt. Also am besten, wir machen die Folge jetzt. Wir hatten erst einen anderen kleinen Drehplan und den haben wir aber nochmal umgeschmissen, weil so frisch von der YesCon, es wird auch interessant, glaube ich, im nächsten Jahr, wenn du mitkommst.
Ich will auf jeden Fall aber erstmal um Pudding laufen da.
Ja. Wir machen das ja auch anders, dass wir beide gemeinsame Zeit haben und dann ich mache es ja so, wie ich jetzt mir das vornehme. Ich
erinnere dich daran.
Ja, bitte. Ich glaube, da ist es gut, dass wir einen Tag eher anreisen. Ja.
Also, steht das Datum eigentlich schon fest?
Ich weiß es nicht.
Okay,
aber
reichen wir nach.
Wir haben jetzt ja erstmal das Online-Barcamp vom Bundesverband
Lungenkrebs.
Selbsthilfe Lungenkrebs, genau. Das steht jetzt erstmal bei uns vor der Tür.
Mhm.
Auch November zielgenau treffen. Also die YesCon ist jetzt nochmal wieder ein Jahr lang weniger Thema. Da werden sicherlich so Hello-Doc-Foren sowas zwischendurch noch kommen. Aber da kannst du mich gern dran erinnern. Auch würde ich noch einen Tag eher anreisen. Also das vielleicht auch so als Tipp für uns beide. Denn morgens da anzureisen und irgendwie gleich in die Vollen zu starten, das war ein bisschen zu heftig. Und es sind auch schon viele von den anderen Tag eher da. Du hast ja nochmal mehr Zeit, dich mit den anderen noch zu treffen. Denn diesmal war es ja so, zum Beispiel Ridul Akkerwal von Iovando war da, mit dem wollte ich mich gerne noch treffen. Wir haben uns dann auch irgendwie gesehen, kurz. Aber wir konnten nicht zusammen Abendessen oder sowas, weil natürlich der erste Abend für die Lungenkrebsbetroffenen reserviert war und der zweite für meine Redaktionsmitgliedskolleginnen und Kollegen.
Und dann sind 48 Stunden schon
rum. Dann sind 2 Abende rum. Du trennst dich da nicht mehr auf oder du läufst um 11 nicht mehr nochmal los und triffst dich mit anderen. Dann liegen wir im Bett und gut. Ne?
Das ist vielleicht dieser Nachteil von so einer großen Messe. Man trifft so viele, kommt in so viele Gespräche rein, aber irgendwie bleibt wahrscheinlich auch das Gefühl, dass man nicht allen gerecht werden konnte.
Das definitiv. Also das ist ein Gefühl, was ich jetzt auch gerade so habe, ist, ich hätte gern mit noch mehr Leuten irgendwie abends da gesessen und geschnackt.
Mhm.
Und das vielleicht in kleineren Gruppen, um nochmal die Leute besser kennenzulernen. Obwohl unsere Lungenkrebs-betroffene Gruppe war gut. Ich glaube, wir waren so 12 Leute. Caro war auch noch mit, die Ärztin war kurz, also noch kurz mit reingeschaut. Das war natürlich schön, sie saß am anderen Ende des Tisches, aber ich habe gesehen, dass sie sich auch wunderbar mit allen Betroffenen unterhalten hat. Sowas ist dann spontan und das ist
gut. Ja, schön, dass es da keine Barrieren gibt.
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube auch, dass der Angehörige, ich glaube Jürgen hieß er, der saß auch schräg mit mir gegenüber, aber halt wieder 2 Plätze weg, dass ich so das Gespräch nicht ich sag mal, so ausgiebig führen konnte. Aber auch der hat sich wunderbar integriert gefühlt. Und wenn du von außen schaust in so ein Restaurant, du kommst da rein, dann würdest du auch nicht denken, dass da 12 palliative Lungenkrebspatienten sitzen. Also wer mir das erzählt, dass er das sieht, deswegen auch mit dem Krebshotel, absoluter Blödsinn. Mhm. Ich sag mal, ja, das erkennt den Damen, die da mit mir los waren, erkennst du das nicht an. Eine. Da war sogar eine, noch eine Begleitung, die nicht Lungenkrebs hatte, die hatte 4-mal Brustkrebs durchgemacht. Wow. Wahnsinn. Also nee, und der hast du es auch nicht angesehen. Also gar keinen Fall. Also
die Therapiemöglichkeiten mittlerweile sind einfach ganz anders. Das stellt natürlich uns wieder vor neue Herausforderungen. Mhm. Also das heißt ja nicht, dass wir gar keine Nebenwirkungen haben. Auf aber gar keinen Fall, als, ich sag mal, in Anführungszeichen normal aussehender Mensch durch die Gegend zu laufen, trotz palliativer Diagnose, ja, führt halt zwangsläufig mal zu dem einen oder anderen Missverständnis.
Ja, ist mir auch am zweiten Abend besonders aufgefallen. Da hatten wir über Nebenwirkungen gesprochen und ich hatte erzählt, dass bei mir so ungefähr 13 Kilo ja, runtergekommen sind. Mhm. Das meiste davon ja auch tatsächlich Muskelmasse. Als Nebenwirkung so ein bisschen. Und wenn man dann so ein Bild zeigte, wo man dann vor, ich sag mal, so 3 Jahren, so, ich sag mal, dann so als Dampfexperte so unterwegs war und jetzt 3 Jahre später als Patientenexperte, weil es gab ja so Bilder auf dem Stand, wo ich dann das Interview da gehalten habe. Und wenn du das nebeneinander hältst, das ist einfach verrückt.
Ja.
Also es ist so verrückt, was diese 3 Jahre passiert sind.
Aber 3 Jahre und du sitzt immer hier.
Ja, genau.
Und alles ist gut.
Das ist nicht alles positiv, aber du weißt,
was ich meine.
Ja, genau. Das Gespräch hatte ich mit Tanja Bülter auch. Wir haben uns das 3. Mal gesehen. Das 1. Mal war ich mit ihr auf dem Hello Doc Forum. Das 2. Mal war die letzte YesCon und jetzt wieder. Und da habe ich auch gesagt, ja, du, wenn ich dich jedes Mal sehe, ich sehe dich zwar nur einmal im Jahr, aber dann wird mir auch wieder bewusst, jupp, es ist das 3. Mal. Ne?
Mhm. Und, hast du wieder geschafft.
Ja, genau, wieder.
Und trotzdem kommt dann natürlich irgendwo mal so ein Hintergedanke, ne?
Ja, ja.
Aber toi, toi, toi.
Den schieben wir erstmal weg.
Richtig. Erstmal kommt CT und dann kommt unsere Update-Folge. Da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, ja, was aktuell alles so los ist. Genau.
Und dann machen wir es. Dann, drückt die Daumen. Ich bin mega aufgeregt, deswegen drückt einfach nur die Daumen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.